Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Derek Scully, Deutschland-Korrespondent der Irish Times. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Und ich überlasse die Bühne für die Begrüßung heute mal ausnahmsweise jemand anderem. Applaus.
Vielen Dank. Sehr zuvorkommend. Herzlich willkommen zu einem absoluten Festprogramm heute Abend.
Die Tageszeit stimmt nicht so ganz. Ich würde sagen heute Mittag, aber sonst kann ich alles so unterschreiben. Herzlich willkommen zu unserem Festprogramm heute hier im Deutschlandfunk Kultur. Haben Sie die Stimme erkannt, Derek Scully?
Ja klar, Harald Schmidt.
Genau, das ist Harald Schmidt und der hat heute Geburtstag und er darf 65 Kerzen auf den Kuchen auspusten. Gar nicht so leicht, also auch nicht die 65 Kerzen, würde ich sagen. Was ich mich gefragt habe, Sie sind ja Ire, gibt es in Irland eine vergleichbare Late-Night-Show, die so kultig ist, wie die Harald-Schmidt-Shows war?
Nee, also weil wir mit 3, 4, 5 Millionen Einwohner, irgendwann hat man keine Gäste mehr einzuladen. Und ich glaube auch ein großes Land wie Deutschland, auch Talkshow-Macher leiden auch darunter. Aber ich glaube, Harald Schmidt war immer zweiteilig. Eine war, irgendjemand hat ein Buch zu verkaufen oder einen Film zu promoten. Aber für seinen Monologe war er sehr bekannt. Also ich bin gerade in seine Hochzeit, also Anfang der 2000er Jahre gekommen. Es war für mich kulturell sehr interessant, aber dieser Kult um Harald Schmidt, ich frage mich, ob das ein bisschen ein Nostalgie-Effekt ist, aber anscheinend immer noch liebt viele trauen nach, dass er nicht mehr die Show macht.
Und Sie auch? Also wenn wir jetzt von der irischen in die deutsche Talkshow-Landschaft schauen, ich meine so das ZDF-Magazin Royal, früher Neo-Magazin Royal von Jan Böhmermann, wird ja oft so als Nachfolger gehandelt. Kommt das daran? Gibt es momentan eine Talkshow, die das Zeug zur Kult-Talkshow hat?
Ich mag eher Humor der Mitleute. Humorvoll macht und nicht Spott und Sarkasmus und Häme macht. Und ich glaube, das ist heute sehr beliebt. Und bitteschön, das ist auch eine Möglichkeit. Harald Schmidt war eher ein bisschen intelligenter und zwischen den Zeilen musste man hören und so weiter. Und das hat auch große Tradition in Deutschland. Und ja, vielleicht kommt es wieder. Ich glaube, man soll das Fernsehpublikum nicht unterfordern.
Derek Scully hier heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir sortieren gemeinsam die Themen, die heute wichtig sind. Schön, dass Sie dabei sind. Der Holocaust-Vergleich von Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas im Kanzleramt, der war ja schon vor 2 Tagen, der hat aber auch klare Konsequenzen gehabt. Das Kanzleramt hat den Vertreter der Palästinenser in Deutschland einbestellt, gestern war das, und CDU-Politiker Armin Laschet, der fordert heute noch deutlichere Konsequenzen, nämlich welche finanzieller Art. Im Deutschlandfunk hat er das gesagt.
Wir als deutsche starten mit Millionen diese palästinensische Autonomiebehörde von Präsident Abbas, der seit 16 Jahren sich keinen Wahlen mehr gestellt hat, aus. Und er wird hofiert. Man muss auch im Kanzleramt nebenbei für ihn keine gemeinsame Pressekonferenz machen. Der Bundeskanzler hätte ihn auch so empfangen können. Aber wenn er die dann so missbraucht, dann finde ich, müssen wir über diese Frage sprechen.
Also eben nicht nur die Frage, gemeinsame Pressekonferenz ja oder nein, sondern eben auch die Gelder, meint Armin Laschet, die Deutschland zum Beispiel dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten zur Verfügung stellt. 2021, ich habe mal nachgeguckt, hat Deutschland da rund 150 Millionen Euro bereitgestellt. Derek Scully, ist das der richtige Weg, jetzt zu drohen, dieses Geld zu kürzen?
Das ist das Problem. Es ist eine Zwangssituation. Also Armin Laschet hat nicht ganz recht. Also sie stützen nicht Abbas und seine Leute. Theoretisch, das ist der Effekt davon. Aber sie zahlen für Lehrer, sie zahlen für Ärzte, sie zahlen für Infrastruktur, für Krankenhäuser. Und so verständlich wie es sein mag, jetzt als Trotzreaktion das Geld zu kürzen, das kommt bei den Schwächsten an. Und was hat man dann? Und dann kann Abbas das umdrehen und sagen, diese böse Deutschen kürzen das Geld, deswegen ist ihr Kind gestorben, wählen sie mich, falls sie irgendwann vorhaben, Wahlen abhalten zu lassen. Also man steckt da eine Zwickmühle und ich glaube, die Versuchung ist groß, irgendwas zu tun, um von den eigenen Fehlern abzulenken, aber ich glaube, da wäre man vielleicht mit der EU, soll man da souverän nachdenken. Also Ursula von der Leyen und die Kommission haben schon letztes Jahr gezeigt, dass sie Geld durchaus zurückhalten können, wenn sie sich wieder irgendwelche unakzeptable Äußerungen machen. Also die EU bringt 600 Millionen Euro da auf den Tisch, größte Geldgeber. Also sie haben da eine Macht, sie haben eine moralische Macht, sie haben eine praktische Macht und Ich glaube, mit Drohungen kann man auch einiges machen. Man sagt, wir können das, was wir 2021 gemacht haben, wieder machen. Also man muss nicht immer, oder man kann so die Vorstufe von einer Drohung, aber tatsächlich Geld zu kürzen, und dann kommen die Fernsehbilder. Und das, die werden sagen, ja, das sind eure Toten, Deutschland, also diese Kinder, die gestorben sind. Also ja, Herr Abbas hat so eine tolle Situation, keine Wahlen. Und er wettet einfach, dass die Leute sich nicht trauen, sich mit ihm anzulegen. Und ja, die Alternative ist Hamas. Also diese moralische Zwickmühle ist wirklich kompliziert.
Wir haben uns heute in unserer Redaktionssitzung gefragt, ob das auch diese Frage nach, liefern wir Gelder, lassen wir den Geldfluss vielleicht kurz stocken oder setzen ihn aus und setzen ihn dann wieder ein, ob das eine Fragestellung ist, die wir verallgemeinern können. Also vor einem Jahr hat Deutschland ja zum Beispiel die Entwicklungshilfe für Afghanistan vorerst ausgesetzt, wegen der Machtübernahme der Taliban, ganz klar. Das wären 250 Millionen Euro jetzt allein nur für Entwicklungshilfe gewesen. Ist es ja so weit, so einen konsequenten Schritt trotzdem sehr konkret zu erwägen? Also Sie waren jetzt eher auf der Seite, ja, drohen reicht. Aber wenn man dann nicht auch ernst macht, dann hat Abbas da ja freie Hand.
Ja, also ich kenne die Details nicht, aber es würde mich interessieren, was waren die Folgen von 2021, als von der Leyen und der EU einfach gesagt haben, ich glaube, es war anti-israelische Äußerungen und so weiter. Und das Geld ist inzwischen wieder geflossen. Sie war vor kurzem in Ramallah. Was sind die Folgen, wenn man diesen Kamm gezielt dafür sorgen, dass vielleicht nicht die Krankenhäuser weiterhin versorgt werden? Also es fließt vermutlich sehr viel Geld in den inneren Kreis von Abbas. Also wie kommt das Geld zu denen und wohin verschwindet das? Kann man dieses Schmiergeld oder diese Korruptions, kann man das austrocknen ohne das? Aber ich bin, wie gesagt, kein Experte. Aber wie immer, ich glaube, Herr Scholz, wenn er hier stehen würde, sagte, wir würden bestimmt agieren, aber innerhalb der EU. Und das ist die beste Möglichkeit für Deutschland, statt jetzt zornig da mit einem Stock oder mit einem roten Stift da irgendwas zu streichen.
Derek Scully, hier bei uns heute Mittag im Deutschlandfunk Kultur. Estland hat auf den Krieg in der Ukraine jetzt mit Einreisebeschränkungen reagiert. Wer russischer Staatsbürger ist und ein Schengen-Visum hat, das von Estland ausgestellt wurde, der darf künftig nicht mehr nach Estland einreisen. Und es gibt Ausnahmen, also Russinnen und Russen mit Wohnsitz, Aufenthaltsrecht oder Verwandten in Estland zum Beispiel, die dürfen trotzdem noch kommen. Derek Scully ist mein Gast von der Irish Times. Er ist Deutschland-Korrespondent hier in Berlin. Ich werfe jetzt mal die These in den Raum, dass das die etwas besser situierte russische Bevölkerung, die gerne Urlaub in Estland machen möchte, die vielleicht auch europäische Produkte da kaufen möchte, die gerade in Russland eben wegen der Sanktionen unter anderem nicht mehr zu haben sind, dass es diese Gruppe durchaus treffen wird, dieses Einreiseverbot, was es ja eigentlich doch ist, zumindest für große Teile. Und ja, ich würde die These erweitern um den Gedanken, dass es für Putin nicht gut ist, wenn die Bevölkerung immer mehr merkt, dass der Krieg irgendwo wirklich auch Konsequenzen hat, auch für die russische Bevölkerung. Was sagen Sie dazu?
Ja, also jedes Land darf bestimmen, wer reinkommt. Und es geht um die von denen ausgestellten Visen, also warum nicht? Also ich glaube, den Kontext von Estland muss man sehen, historisch betrachtet, wie die Nachbarländer da im Baltikum und auch Polen und Ukraine, sie haben uns so sehr unter den russischen Besatzung und die Zeiten von dem Kalten Krieg gelitten, also sehr verständlich. Die haben auch große russischsprachige Bevölkerungen. Also ich kann mir sehr vorstellen, ohne zu tief in die Innenpolitik von Estland zu gehen, dass das auch geht, ein bisschen darum, da ein Zeichen zu setzen, innenpolitisch. Aber ich bin ein bisschen eher bei Olaf Scholz, der hat letzte Woche gesagt, naja, also was sind die Funktion von Sanktionen gegen Personen, wenn dann alle inzwischen sanktioniert sind. Und ich würde auch, also Ihre These, dass es so die gut Situierten treffen würde. Also ich war vor kurzem, also im April, Mai in Finnland und da haben sie eine Landgrenze, also an Lampenrante, das ist so ein Grenzübergang. Die sind näher in Petersburg als an Helsinki und sehr viele normale Leute gingen da einkaufen. Zu der Zeit gab es absolut keinen Verkehr. Es kann sein, dass es ein bisschen mehr ist. Also es ist nicht nur gut situierte Leute, es sind einfach Leute, die einfach ein paar Sachen kaufen oder Leute, die kranken Verwandten pflegen, Immobilien, ein Sommerhaus haben. Ich glaube, es klingt gut. Estland darf bestimmt machen, was sie wollen, aber ich befürchte, dass das eher ein Show ist, ob diese Mittelschichtsleute durch ihren Leiden tatsächlich Putin zum Stürzen bringen, nur weil sie einen Urlaub in Europa nicht oder verbringen durfte, oder ob das eher so eine Trotzreaktion, dass wir als Russen werden wir hier diskriminiert. Und dann hatten sie noch mehr als irgendwelche russische nationalistische Propaganda.
Obwohl Umfragen ja schon zeigen, dass jetzt nicht wenige russische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger den Krieg durchaus befürworten. Also da hat die Bevölkerung ja doch aus meiner Sicht auch eine Verantwortung. Es muss ja jetzt vielleicht nicht gleich das Einreiseverbot sein. Ich fand einen Vorschlag unserer ehemaligen Russland-Korrespondentin ganz gut. Die ist dafür, eine Gebühr bei der Einreise zu erheben, die dann zweckgebunden ist, die dann zum Beispiel für den Wiederaufbau der Ukraine verwendet wird. Also immer wenn eine Russe oder eine Russin in die EU einreist, muss die oder der eine Gebühr zahlen und das kommt dann der Ukraine zugute. Das ist ja so ein kreativer Kniff, wäre das, um nebenbei zu fragen, auf welcher Seite stehst du?
Ja, ist immer schön. Ich bin auch immer gut, Ideen zu verteilen und die Arbeit sollen die anderen erledigen. Also ob das juristisch möglich ist, ein Land einen besonderen Gebühr zu erheben, weiß ich ab nicht. Also ich persönlich, man hat die Sanktionen halbwegs gezielt und man hofft, dass das, wenn sie an ihren beliebten Produkten nicht mehr rankommen, dass sie vielleicht zweimal überlegen, ist das vielleicht doch ein Krieg, haben wir hier doch was gemacht. Ich bin da kein Experte, aber einzelne, so eine Zwangs, alle auszusperren, also finde ich problematisch, weil was ist, wenn irgendwelche Autoren fliehen wollen? Was ist, wenn Orchester auf Tournee gehen wollen? Also da hat man da so eine Regel vorgeschoben, dass darf nichts aus Russland ist willkommen und das ist für mich zu unspezifisch, zu undifferenziert und zu populistisch.
Jetzt gibt es heute noch einen Termin um 14 Uhr, auf den ich gerne mit Ihnen schauen möchte. Das ist ein sogenannter Dreiergipfel, ein Treffen von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Und der nimmt Recep Tayyip Erdogan, den türkischen Präsidenten, mit und trifft dann den Präsidenten der Ukraine, Zelensky. Was halten Sie von diesem Dreiergipfel? Es soll da auch unter anderem um die Frage gehen, gibt es doch noch vielleicht einen diplomatischen Ausweg? Erdogan gerät sich ja immer so ein bisschen als Vermittler. Ist das ein Dreiergipfel, der aus Ihrer Sicht ein guter sein könnte?
Ja, es ist sehr interessant, wie Erdogan sich da platziert hat, so zwischen Russland und Ukraine. Also er hat dafür gesorgt, dass diese Exporte, diese Getreide und anderen Lebensmittel Exporte aus der Ukraine rauskommen von Odessa. Ich habe nachgeschaut, 21 Schiffe bisher, 25 Schiffe soll es bis Ende des Tages heute, also 4 weitere. Das ist schon Fortschritte, also 20 Millionen Tonnen Essen, Getreide sind schon exportiert worden. Also das ist unser Brot letzten Endes gesichert. Und bis Ende des Jahres soll es 45 Millionen Tonnen. Also Herr Erdogan hat sich sehr als sehr nützlich empfunden. Es wäre interessant, ob er in den anderen Bereich, also diese Sicherheitslage um den Atomkraftwerk Saporischschja, also das ist immer noch eine brenzlige Situation. Also wer hätte es gedacht? Also Herr Erdogan als Vermittler etwas effektiver bisher als Gerhard Schröder, würde ich sagen.
Trotzdem bleibt bei mir da immer so dieser fade Beigeschmack, dass auch Erdogan kein lupenreiner Demokrat ist.
Ich glaube, es geht jetzt um Lebensmittel. Ich glaube, wie heißt es, erst kommt das Essen und dann die Moral. Also es gibt noch ausreichend Zeit, sich mit Erdogan auseinanderzusetzen. Aber die Schiffe segeln los und die Ukraine kriegt das Geld, also was sie dringend brauchen für diese Produkte. Also wenn man es gibt genug Mais, der geklaut worden ist, und genug Mais, der nicht rausgekommen ist, oder andere Getreidensorten. Also das ist symbolisch sehr wichtig und ich glaube, es wird uns alle zugutekommen in den nächsten Monaten.
Die Masernimpfpflicht, die verstößt nicht gegen das Grundgesetz. Das hat das Bundesverfassungsgericht heute bestätigt. Und die Masernimpfpflicht ist ja eigentlich nichts Neues. Die wurde 2019 vom Bundestag beschlossen. Seit dem 1. August dieses Jahres, also 2022, gilt sie aber vollständig. Das heißt, Kinder und Beschäftigte in Schulen und Kitas, aber eben auch in Arztpraxen, Krankenhäusern zum Beispiel, müssen nachweisen, dass sie gegen Masern geimpft sind. Und ich möchte da drauf schauen mit meinem Gast Derek Scully, Deutschland-Korrespondent von der Irish Times. Und meine Kollegin Bussa Thiam ist ins Studio gekommen. Die kümmert sich heute um das Thema. Bussa, erstmal nochmal zur Erinnerung. Worum genau ging es denn in dieser Klage?
Ja, also Beschwerde eingereicht hatten mehrere Eltern mit ihren Kleinkindern, weil sie die Impfpflicht gegen Masern als einen unzulässigen Eingriff in das Recht der Kinder auf körperliche Unversehrtheit gesehen haben und gleichzeitig als Eingriff in ihr Erziehungsrecht. Im Mai vor 2 Jahren hatte dann das Bundesverfassungsgericht in einem Eilverfahren entschieden, dass die Masernimpfpflicht erstmal nicht gekippt wird. Seit 1. März 2020 schreibt das Infektionsgesetz somit vor, wie wir gerade schon gehört haben, dass Kinder, die in die Kita oder in die Tagespflege gehen, gegen Masern geimpft sein müssen oder sie müssen es nachweisen. Bei Schulkindern, da gilt im Zweifel die Schulpflicht, den Eltern droht aber ein Bußgeld bis zu 2.500 Euro. Nun hat das Gericht entschieden, dass vor allem vulnerable Gruppen geschützt werden müssen, also das Gemeinwohl, das steht da sehr weit oben und damit geht auch der Schutz einher für Menschen, die sich nicht impfen lassen können, beispielsweise Schwangere oder auch Kinder unter einem Jahr. So argumentiert das Gericht angesichts der sehr hohen Ansteckungsgefahr bei Masern und den damit verbundenen Risiken eines schweren Verlaufs besteht eine beträchtliche Gefährdung Dritter und was das Impfen anbelangt, so der Beschluss wörtlich, treten nur milde Symptome und Nebenwirkungen auf. Ein echter Impfschaden sei extrem unwahrscheinlich. Deshalb komme der Eingriff in das Elternrecht insoweit kein besonders hohes Gewicht zu.
Derek Scully, wenn Sie das hören, also unterm Strich heißt es ja eben, ja, die Masernimpfpflicht ist okay. Das ist nicht so überraschend, weil da wirklich auch vorher vermutet wurde, dass das Urteil so ausfallen wird. Soweit Sie das als Nichtjurist einschätzen können, finden Sie das einleuchtend trotzdem inhaltlich, wie das Gericht da argumentiert?
Also Impfpflicht generell finde ich problematisch. Nicht, dass ich gegen Impfen bin, aber ich hoffe immer, dass am Ende der Vernunft siegt und man sagt, ich möchte meine Kinder schützen, meine Nachbarn, meine Mitmenschen. Wir haben in der Corona-Politik gesehen, wie weit das gegangen ist und es gab einen harten Kern, der einfach keine Lust hatte. Österreich haben eine Impfpflicht generell für Corona, dann haben sie es gekippt. Aber ja, eine von 1.000 Fälle von Masern endet tödlich. Also das ist die unangenehme Wahrheit. Und es gibt einfach eine Gruppe in Deutschland, die einfach nicht zu erreichen sind und an beiden Enden von dem sozioökonomischen Spektrum. Also, aber ob es eine Pflicht ist, das ist problematisch, weil in diesem Infektionsschutzgesetz von 2020 habe ich nachgeschaut, es steht, eine Zwangsimpfung kommt keinesfalls in Betracht. Andererseits, die Kinder sind verpflichtet, in die Schule zu gehen. Also viel Spaß, würde ich sagen.
Ja, und an dieser Stelle stellt sich ja auch die Frage, wie kann ein Gesundheitssystem, wie kann vielleicht auch die Politik ein Vertrauen aufbauen? Den Punkt hatten Sie ja auch gerade schon, damit Menschen wirklich auch verstehen, ja, es ist sinnvoll. Also momentan hat das ja dann wirklich die Auswirkungen, dass Eltern ihre Kinder dann nicht in die Kita schicken dürfen und das eben auch nicht tun. Bei der Kita ist es vielleicht noch nicht so problematisch, da können Kinder auch anders betreut werden, aber eben, Sie haben es angesprochen, bei der Schule eben nicht. Also wie schafft es ein Land, eine gute Kampagne dann vielleicht auch zu fahren, damit Menschen dann verstehen, oh ja,
impfen ja, ist gut. Ich glaube, es gibt da keine Lösung, es gibt eine Gefahr, aber dass man diese Leute, die vielleicht einfach schwanken, verunsichert sind, junge Eltern, habe keine Kinder, aber einfach extrem empfindlich, sie wollen das Beste, sie wollen unbedingt schützen, das ist so ein sehr tiefes Gefühl. Und wenn man mit sowas, es kann sein, dass man die einfach in den Armen, die wartenden Armen von die etwas zweifelhaftere Ende von dem Waldorf-Spektrum. Es gibt auch sehr gute Waldorfschulen, aber oder noch extremer. Also man verursacht das Problem, den man eigentlich verhindern wollte. Also ich bin da sehr, aber ich verstehe das Dilemma und Masern breiten sich aus und soll man wegen ein paar unwilligen anderen Kindern Gefahr bringen. Die Frage ist, was für Möglichkeiten werden geschaffen für die, die das nicht wollen oder nicht tun und angeblich nicht gezwungen werden.
Ja, Busatiam, Sie haben auch mal geschaut, wie da jetzt erste Reaktionen aussehen. Vielleicht ergänzt das ja auch die Frage von Herrn Scully.
Ja, also Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der sprach von einer guten Nachricht für die Eltern und Kinder und sagt, eine Masernerkrankung ist lebensgefährlich für die Erkrankten und ihr Umfeld. Es ist deshalb Aufgabe des Staats, Infektionen in Gemeinschaftseinrichtungen wie der Kita oder Schule zu vermeiden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz hält die Entscheidung allerdings für schwierig. Der Vorsitzende sagt, grundsätzlich halte ich es auch für richtig und wichtig, dass Kinder gegen Masern geimpft sind, aber ungeimpfte Kinder von der Kita auszuschließen, ist problematisch. Sie würden damit für etwas bestraft, was die Eltern entschieden haben.
Wenn wir jetzt nochmal das Bild weiten und auf den Herbst schauen, da hat Karl Lauterbach schon eine Impfkampagne angekündigt, wir kommen jetzt von den Masern wieder zu Corona, für diese neuen Impfstoffe, die eben gegen die neuen Varianten angekündigt sind. Herr Scully, wenn wir jetzt so in dieser Gemengelage bleiben, dieses Dilemma zwischen Pflicht und Nichtpflicht und eine Corona-Impfpflicht wird es nicht geben, das wissen wir ja. Wie müsste denn aus Ihrer Sicht da zum Beispiel eine Impfkampagne, die es dann wieder geben soll, aussehen, damit die auch diese Zweifler, zumindest ja die leichten Zweifler, überzeugt.
Ja, also ich würde gern, dass alle Werbeagenturen des Landes dürfen irgendwie Ideen einreichen und die Besten werden gewählt. Und das würde mich interessieren. Ich persönlich finde es immer gut, auf, vielleicht klingt es etwas billig, aber auf den emotionalen Ebene vorzugehen. In Irland haben sie früher Kinder gezeigt, die nicht geimpft wurden und was die Folgen waren. Also Gehirnentzündungen und die Folgen und so weiter. Und da, wenn man das mit Zigaretten machen kann, warum nicht da? Persönlich finde es besorgniserregend, dieser Hyperindividualismus. Also ich möchte mein Kind schützen und die Welt gönn mich mal. Und das finde ich echt was problematisch. Und ich glaube, da könnte man anpacken. Also wenn alle denken wie Sie, ich lasse mein Kind nicht impfen, ich möchte keine Gefahr, das Kind keine Gefahr aussetzen. Wenn alle so denken, was ist die Folge davon? Kann man das intellektuell oder emotionell in eine Werbekampagne anpacken? Also was passiert in einem Land voll Individualisten? Also es ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Also Nächstenliebe scheint hier auf der Strecke zu bleiben.
Vielleicht kleiner Hinweis an dieser Stelle, heute Abend werden wir auch genau über das Thema sprechen, also inwiefern Solidarität auch in unserer Gesellschaft wichtig und richtig ist, und werden da voraussichtlich mit einem Ethikexperten dann genauer drauf eingehen.
Vielleicht kann der sich ja auch marketingtechnisch dann nochmal ans Gesundheitsministerium wenden oder so. Vielen Dank, Bussard Yam. Vielen Dank, Derek Scully. Die Vorwürfe rund um die Ex-Intendantin des RBB, Patricia Schlesinger, die haben ja eine Debatte darum ausgelöst, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich aufstellen muss, um seinem Auftrag gerecht zu werden. Um aber eben auch gleichzeitig nicht den Spielraum zu lassen, dass sich Einzelne bereichern können. Das zieht auch Stimmen nach sich, die das öffentlich-rechtliche System an sich in Frage stellen. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg, der hat am Abend eine Sendung ausgestrahlt, die hat den Titel RBB-Krise, ist unser Rundfunk reformfähig? Derek Scully ist mein Gast, Berlin-Korrespondent der Irish Times. Was sagen Sie, Herr Scully, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk reformfähig?
Ja klar, wenn die Reformwillen da ist. Also wenn es, um Gerhard Schröder zu zitieren, zu Hartz IV, also entweder reformieren wir uns selber oder wir werden reformiert. Und es warten genug Feinde von der Öffentlich-Rechtlichen da. Und sie haben auf eine Chance gewartet. Und jetzt, Frau Schlesinger hat angeblich das geliefert, worauf sie gewartet haben. Also jetzt ist offener Krieg. Und die Frage ist, will man zuvorkommen mit Vorschlägen und Ideen, oder wird man sich einfach von Springer oder anderen von der AfD einfach warten, bis man da zu Tode geprügelt wird? Und ich bin echt gespannt, was vor allem die Intendanten und diese viele, viele, viele Gremien in diesem öffentlich-rechtlichen Sender, jetzt können sie ihr Geld verdienen, würde ich sagen, um ein paar Ideen endlich auf den Tisch bringen, wie sie die Zukunft sehen und vor allem wie gute Arbeit, die überall geleistet wird, dass das gewürdigt wird finanziell. Also dass, wenn die gute Bezahlung von oben auch unten ankommen würde bei den vielen Freiberufler und wo die einfach Tagelöhner sind teilweise. Also das würde mich sehr freuen. Ich kenne viele in diesem Bereich, also nicht alle im Öffentlich-Rechtlichen verdienen da eine goldene Nase. Sehr viele sind prekär beschäftigt und das macht die Sache umso schrecklicher.
Sie haben jetzt gerade auch die vielen, vielen Gremien angesprochen, die es gibt. Es gibt ja jetzt Ideen auch von Seiten des Rundfunk Berlin-Brandenburg, den neuen Intendanten oder die neue Intendantin auf eine neue Art zu wählen, da eventuell auch noch ein Gremium zu gründen, das vielleicht diverser aufgestellt sein soll. Genaue Ideen gibt es da noch nicht, aber schon eben diese Idee, noch ein Gremium zu gründen. Höre ich da bei Ihnen aber raus, dass das vielleicht eher kontraproduktiv wäre?
Nee, also ich würde eher mit den Rasierklingen anfangen. Welche Gremien schaffen wir als erstes ab, die als unnützlich sich erwiesen haben? Wir schaffen etwas ab, um was Neues zu gründen. Ich würde bei den Gehältern oben anfangen. Also ich habe zusammengezählt, es gibt 9 Intendanten. Zusammen verdienen sie 2,889 Millionen Euro im Jahr. Wie viele normale Journalisten können davon bezahlt werden? Also 8 Milliarden Euro für ARD, ZDF, 76 Radiosender. Tolle Radiosender, vielleicht zu viel des Guten. Ich gehöre zu den Liebhaber vom Öffentlich-Rechtlichen und es schmerzt mir zu sagen, dass das teilweise, man sieht einfach, wie es verschwendet wird. Oben, nicht unten, da wird nur gekürzt. Und die Leute haben das Gefühl, dass da einfach so ein Saftladen ist. Und und die Intendanten oder Leute, die diese Bedienungsmentalität, dann verstecken sie hinter den Journalisten, die gute Arbeit leisten und sagen, wenn sie uns angreifen wegen unserer Gier, müssen sie diese Journalisten vor uns. Das finde ich schädlich und das ist nicht nachhaltig.
Und ja, dieses Infragestellen auch des öffentlich-rechtlichen Systems dadurch, das ist ja auch total schwierig, da zu differenzieren, wer fordert da zum Beispiel was. Also Sie haben jetzt gesagt, ein paar Gremien abschaffen würde schon gehen. Andere, ja, vielleicht auch wirklich radikalere Kräfte sagen dann wirklich gleich, ja, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, vielleicht brauchen wir den ja nicht mehr. Das ist ja auch gerade genau das, was bei der BBC gerade passiert. Also die wird ja immer so als großes Vorbild des öffentlich-rechtlichen Systems dargestellt, aber die muss ziemlich viele verbale Angriffe aushalten. Nicht zuletzt auch von Boris Johnson, der immer wieder sagt, ja, eigentlich so richtig brauchen wir sie vielleicht nicht mehr. Der will den Sender, hat Pläne, den Teil zu privatisieren, den Sender. Und Annette Dittert ist ARD-Korrespondentin in London und die hat gestern eben in dieser angesprochenen RBB-Sendung Folgendes dazu gesagt, zur Situation jetzt in Großbritannien.
Das hat eben auch leider diese ständigen Drohungen der Regierung hier, ja, den sogenannten Chilling-Effekt. Das heißt, man merkt das schon jetzt an der Berichterstattung, dass eben die Kollegen ganz häufig sehr ängstlich und sehr vorsichtig sind, wenn sie denn die Tory-Regierung kritisieren wollen. Und das führt dann eben zu einer deutlich schlechteren Berichterstattung.
Also der Grat ist da schmal zwischen ein bisschen Geld einsparen, aber eben auch dieser Frage, welche Aufgabe hat denn das öffentlich-rechtliche System für die Demokratie? Und wenn ich das höre, dann wird es mir ganz anders.
Ja, also man kann, es gibt diese Debatte, ob man zu viel Erziehung in die Berichterstattung bringt, also im Fernsehnachrichten, was ich wenig gucke. Aber ja, das ist inhaltliche Sachen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Bundesregierung hier versucht, die Öffentlich-Rechtlichen einzuschüchtern. Ich glaube, sie haben sehr geduldig immer wieder gewartet, dass sie selber Reformen auf den Weg bringen. Aber ich muss wirklich vom Haus von intern kommen und da muss man wirklich, ich wohne hier seit 20 Jahren und seit 20 Jahren werden einige Sachen besprochen, ARD, ZDF, warum braucht man wirklich alle diese Landesanstalten, aber natürlich, sobald man anfängt, das ranzupacken, dann alle fangen an zu schreien, dass die freie Presse wird angegriffen. Ich würde sagen, es gibt freie Presse und ist das effektiv, aber es sind die Verwaltungen dahinter, ist das alles effektiv. Ich möchte niemanden auf der Straße gesetzt sehen, aber wenn man oben anfängt, statt unten mit den Rasierklingen einfach ein paar Sachen abzusparen, dann hat man vielleicht Zeit gewonnen um eine längerfristige Debatte. Aber ja, sorry, 400.000 Euro verdient eine namenlose ARD-Intendant. Also das finde ich, also 400.000 Euro haben diese Sender nicht verdient. Also das sieht man einfach nicht. Also ja, ich finde, dass die Zeit ist gekommen und es gibt, ich glaube, das ist die letzte Chance, tatsächlich was Konstruktives, ohne Angst vor Angriffe von einer Regierung oder von Populisten, das durchzuführen. Mal schauen, ob sie diese Chance ergreifen.
Bundeskanzler Olaf Scholz war gestern in Neuruppin in Brandenburg unterwegs und die Veranstaltung, die wurde von ziemlich lauten Pfiffen begleitet. Da konnte er, ja, war er zum Teil gar nicht mehr so gut zu verstehen. Und ich muss aber dazu sagen, das waren Demonstrierende, die waren sehr laut, das waren aber jetzt auch nicht extrem viele, also so von etwa 200 wird berichtet. Derek Scully ist mein Gast heute Mittag, wir sortieren die Themen dieses Tages. Er schreibt für die Irish Times. Herr Scully, denken Sie, dass wir uns in Zukunft aber mehr auf solche Szenen einstellen müssen?
Wenn nur die Wütenden die einzigen sind, die aus dem Haus gehen und auf der Straße gehen, um Politiker zuzuhören. Ja, also jeder hat die Möglichkeit, einem Politiker zuzuhören. Also diese Funktionen außerhalb von den Wahlperioden finde ich super. Also für Journalisten sind sie oft nicht so ergiebig, weil Bürger und Journalisten haben oft andere Prioritäten da. Also aus unserer Sicht kommt oft nichts Neues, aber für die Bürger vor Ort ist es doch wichtig, den zu sehen. Ja, und wenn nur Buchrufe rauskommen und die eingeladenen Gäste von den jeweiligen Politiker, finde ich schade. Also wenn ein Politiker vor Ort kommt, dann geh mal hin. Das ist immer interessant. Man kommt mit anderen ins Gespräch und davon lebt eine Demokratie, aber nicht durch Abwesenheit.
Ja, und gerade diese Frage nach Protest und Demonstration, die spielt ja so, eigentlich so, habe ich das Gefühl, diese Woche eigentlich fast täglich eine Rolle. Die wird jetzt nicht extrem groß diskutiert, aber gerade die Partei Die Linke ringt da momentan um so eine eigene Haltung. Anfang der Woche hatte linken Politiker Sören Pellmann ja vorgeschlagen, jetzt sogenannte Montagsdemos zu veranstalten, um für Entlastungen einzustehen. Heute Morgen war Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow dann von den Linken im Deutschlandfunk zu Gast und der hat klargestellt, dass das nicht so eine gute Idee ist, das heraufzubeschwören, beziehungsweise auch keine so gute Idee ist, das Montagsdemos zu nennen.
Wir haben eine Mischung in Ostdeutschland, jedenfalls in Sachsen und in Thüringen, wo man es aktuell ja auch sehen kann. Es gibt ja aktuell auch Montagsdemonstrationen oder sogenannte Spaziergänger. Das ist eine Mischung aus Pegidisten, aus Ausländerfeindlichkeit, aus Corona-Skeptikern, Autokratenverstehern und jetzt auch mit russischer Fahne unterwegs, Putin-Versteher. Mit solchen Menschen kann man nicht zusammen demonstrieren. Wir können nicht einerseits die bürgerliche Mitte dafür kritisieren, dass sie kein Abstandsgebot einhalten, wenn wir selber damit auf einmal freihändig umgehen.
Also ja, kritisiert er da wirklich auch seine eigene Partei? Und da kommt mir immer dieses vielbeschworene Hufeisen in den Kopf, so diese Theorie, dass sich links und rechts in den Extremen irgendwann treffen. Ich halte da nicht so viel von, aber zumindest muss er sich dem ja jetzt erwehren. Denken Sie, dass die Linke das gut hinkriegt?
Ich befürchte nein. Also wir haben natürlich historische Beispiele, was vor 100 Jahren, wenn die ökonomische Not so groß wird, dann die Wähler suchen, wer bietet mir was an? Und damals war es leider extrem rechts. Ich muss sagen, alle Achtung, dass Herr Ramelow das sagt und dass ein Linksparteipolitiker über Russlandversteher spricht. Das muss man schon über die Zunge zergehen lassen. Also da merkt man, das Problem ist, die Linken sind einfach so mit sich selbst beschäftigt. Also Gregor Gysi ist alle paar Wochen im Radio und mahnt seine eigene Partei. Das macht er eigentlich seit Jahren, dass es so zerstritten ist. Aber wenn sie diese Chance verpassen, vermasseln, also dann die Linkspartei haben sich selber leider erübrigt. Weil was ist wichtiger als das Wohlergehen der Leute im Winter, die arme Leute, die nicht heizen, die irgendwo aufhalten müssen, weil sie zu Hause den Heizkörper oder den Gasheizung nicht anschalten müssen. Aber montags sind besetzt. Also leider, das ist die tragische Wahrheit. Aber zum Glück gibt es noch 6 andere Tage. Also wir haben von Scholz am Wochenende, also mich würde es interessieren, warum macht man das nicht am Samstag, wenn alle hingehen können? Also montags ist nicht unbedingt günstig oder Sonntag, dass alle Politiker einfach zeigen sich. Das soll nicht so ein Ereignis sein, dass Politiker auftauchen und mit dem Bürger sprechen wollen. Und mehrere Veranstaltungen und vielleicht dort nimmt man dann den ganzen Wut aus die ganze Sache, weil wenn die schon Samstag Politiker zu Wort gekommen haben oder den angeschrien haben, vielleicht kommen sie dann Montag nicht und dann hat man einfach den Kleider geklaut. Ich finde, dass also ein Politiker irgendwo vor Ort auftauchen soll nicht ein Ereignis sein und vielleicht nimmt das für die Linkspartei eine Möglichkeit, ihre eigenen Wähler wieder zurückzugewinnen.
Da frage ich mich auch, welche Rolle auch die Medienberichterstattung dabei spielt. Also wir haben ja jetzt eben diese Diskussion, ich habe es gerade schon angedeutet, die schwelt so ein bisschen diese Woche, auch die Diskussion, wie die Linke innerhalb mit diesem Begriff auch der Montagsdemos umgeht. Aber welche Rolle kommt da denn aus Ihrer Sicht so der Berichterstattung auch zu? Also sollte man darüber berichten, auch mit der Gefahr, dass man natürlich die Aufmerksamkeit dann auch auf auch nicht so große Demos lenkt und das möglicherweise dadurch auch noch anfacht?
Ja, das ist ein Problem von Journalismus generell. Also wir haben davon berichtet, dass Olaf Scholz angeschrien wurde. Wir haben nicht darüber gesprochen, was er gesagt hat. Wir sind als Journalisten oft auf Effekt angewiesen oder wir sind süchtig nach Effekt. Und ich bin bei Veranstaltungen, wo es wirklich wenige Leute gab. Aber mit der richtigen Kameraeinstellung oder so kann es wie eine Massenpanik aussehen. Also muss man als Journalist da vorsichtig sein. Aber mit den Linken, ja, also sie müssen uns klären. Also wollen sie, soll das Gas kommen, wenn nicht aus Russland? Also das ist, viele von denen haben sich wirklich nicht mit Putin gebrochen. Also Herr Ramelow, was sind deren Pläne? Ein bisschen konkreter. Also ich glaube, viele Leute wären dafür zu haben. Aber wie die Linken da mit leeren Händen stehen, und jetzt greifen sie sich auch an, also die verschiedene Lage in diesem Thema, also das hilft keine mit einer unbezahlbaren Rechnung.
Derek Scully. Wir machen noch den Bogen. Derek Scully ist ja mein Gast in dieser Stunde gewesen, muss ich schon fast sagen. Wir waren am Anfang bei Harald Schmidt, der 65 Kerzen auf dem Kuchen heute hat. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und Herr Scully, Sie haben noch eine Frage zu Harald Schmidt. Nicht an Harald Schmidt, sondern zu.
Ja, ich würde gerne wissen, wer sind die Harald Schmidts von heute? Wer sind die Leute auf YouTube, die wirklich Leute zum Lachen bringen? Also ich finde es immer traurig, dass immer so Anke Engelmann Harald Schmidt und Loriot erwähnt, wenn ich denke, Leute, wirklich 50 Jahre lang und das haben drei Leute. Also wer sind die Komiker, wer sind die Satiriker, wer sind die schlaue Leute? Ich bin auf Twitter zu finden, Derek Scully. Ich würde gerne wissen und vielleicht darüber was schreiben.
Spannend, dann senden Sie uns gerne eine Hörermail. Die Kontaktdaten finden Sie sonst auch auf deutschlandfunkkultur.de, aber Derek Scully, wie gesagt, auch auf Twitter zu erreichen. Schön, dass Sie da waren, Herr Scully. Vielen Dank für Ihre Gedanken.
Ich habe zu danken.